heute geht ein bisschen um Beschreibungsmodelle für große Datenmengen. Dazu nochmal kurz der Rückblick, das ist ja schon ein bisschen länger jetzt her. Wir hatten es über Big Data, ich hatte verschiedene Definitionen von Big Data hervorgeholt. Da sind vor allem die ganzen Vs wichtig, die Velocity, die Veracity, Volume und so weiter, die entsprechend definieren, was heißt eigentlich überhaupt Big Data in diesem Kontext. Ja. Das heißt, wir haben eben sehr heterogene Anwendungsfälle, wir wissen eigentlich nicht, wo die Daten herkommen, es sind unglaubliche Mengen, mit denen wir auf einmal zu tun haben und idealerweise wollen wir eigentlich auch nichts wegschmeißen davon, aber es ist so viel, dass wir es gar nicht mehr halten können. Das heißt, wir müssen auch eben die Anwendungsfälle spezifisch betrachten und müssen da schauen, wie können wir überhaupt die Daten sinnvoll verarbeiten. Da kam dann auch entsprechend der Rückblick nochmal auf die Beschreibung der Daten. Wie können wir diese Daten überhaupt sinnvoll gruppieren? Welche Schemata gibt es von skalaren Daten zu Tensoren hin zu verschiedenen Dimensionen, die wir irgendwie zusammenfassen, sind sie frei, sind sie strukturiert, bis wir dann eben zu dem Punkt kommen, okay, die Daten sind eben mengenmäßig so groß, wir müssen sie reduzieren oder wir müssen sie projizieren. Ja, das sind zwei verschiedene Methodiken, um die Datenmenge zu reduzieren, um sie handhabbar zu machen. Ich hatte auch noch kurz bin auf offene Fragen eingegangen, wie zum Beispiel, wie kann ich überhaupt Datensicherheit, also Privatsphäre mit Big Data überhaupt garantieren, was gar nicht mehr ganz so trivial ist. Ich meine, jedes einzelne Datenquelle für sich sagt, okay, ich speichere eigentlich nichts über dich. Ist auch vollkommen richtig, die tun das auch. Aber weil ich halt einfach das Wissen von allen zusammenlege, verliere ich die Anonymität wieder, die ich mal hatte. Weil ich einfach die Informationen überlagern kann und auf einmal kommen die einzelnen Informationen zusammen und bilden eben wieder das gesamte Wissen ab. Wir bauen uns den Kontext dynamisch wieder zusammen. Waren verschiedene Punkte, geht alles drauf ein. Was machen wir jetzt mit diesen Daten? Wir bekommen sie rein. Wir wollen sie idealerweise auf einem File-Server oder mehreren, die entsprechende Kapazität haben, abspeichern. Wie kann ich das machen? Möchte ich heute mal 5 verschiedene Datensysteme durchsprechen, mit mehr oder weniger Detail. Wobei ich dann gerade beim Fiber Bundle, da wird es ein bisschen mathematisch, ich hoffe, ihr verzeiht mir, das ist schon etwas abgehobeneres Zeug. Datenformate, was heißt das überhaupt? Die verschiedenen Datenformate, die ich auch heute vorstelle, sind spezialisiert auf ihre Anwendung. Also abhängig davon, was ich damit erreichen möchte, versuche ich die Daten natürlich in einem idealen Format vorzulegen, dass ich möglichst wenig noch mitmachen muss. Ja, ein generelleres Format für solche Daten ist in der Regel nicht offensichtlich. Ich kann also nicht sagen, speichere deine Daten immer so ab, dann hast du alles, was du brauchst und jeder Anwendungsfall ist damit abgedeckt. Das ist in der Regel nicht gerade trivial. Weil wir haben eine sehr große Problematik an dieser Stelle, weil wir haben unterschiedliche Datenbeschreibungen, weil die Daten auch sehr heterogen sind. Wie bilde ich die Werte ab? Geht schon los, wie repräsentiere ich einen Floating Point? Ja, ist das jetzt ein IEEE 754? Ist es ein 32-Bit? Ist es ein 64-Bit? Ein 128-Bit? Ist es ein eigenes Format? Das können alles Fließkommazahlen sein, die mit einer endlichen Präzision arbeiten. Aber ich kann sie unterschiedlich repräsentieren. Ich kann sie unterschiedlich abbilden. Wichtigste Frage, wenn man sich dann zum Beispiel Amazon anschaut, Data Mining, Suche, Indizierung. Ich möchte gerne dem Kunden auch sagen, hallo, 90% der Leute, die dieses Produkt gekauft haben, haben sich auch folgende angeschaut, weil ich da festgestellt habe, wenn ich das mache, kaufen mehr Leute auch andere Produkte, weil die sich das entsprechend sehen und so, ah, das ist auch interessant, vielleicht interessiert mich das. Und allein wenn ich für diese, sag ich mal, einfache Indizierung und Suche schöne Nachbarn finde, dann ist das für mich kein Aufwand, aber ich kann meinen Umsatz entsprechend steigern, kriege also mehr Geld. Und natürlich der letzte Punkt, die Datenmengen wieder. Ja, wir haben versuchen hier irgendwelche Terapetabyte, sonst was zu speichern. Wie verteile ich das? Das kann ich nicht mehr auf einer Festplatte speichern. Das kann ich normalerweise auch nicht mehr auf einem einzelnen Rechner speichern. Ich brauche verschiedene Rechner, die sind irgendwie im Netzwerk verteilt. Die müssen wir dann vielleicht idealerweise wieder zusammenführen. Das sind da geht dann auch ein bisschen das Map-Reduce-Paradigma mit ein, da gehe ich später ein bisschen drauf ein, dass man versucht, eben lokale Bearbeitung zu machen. Ich verwende lokale Informationen, ich bin auf einem Rechner, ich weiß, dass er diese Daten hat, dann mache ich die erstmal da, reduziere die Menge und schicke das entsprechend für die Zusammenführung an einen zentralen Knoten. Aber hier muss ich auch wieder betrachten, wie sieht mein Netzwerk aus? Kriegt das überhaupt hin? Ja, wir hatten es von FedEx und von den Daten. Ja. Ist es schön, wenn ich meine Daten reduziere, aber immer noch irgendwie 20 Petabyte übrig bleiben? Die würde ich eher auf eine Festplatte oder einen Festplattenverbund schreiben und dann sagen, hier, ich schicke dir das per Post, weil das geht einfach viel schneller, als bis ich das mit voller Leitung übers Internet gestreamt habe. Bei den Datenformaten haben wir auch die Frage, wie bilden wir das auf die Hardware ab? Ja? Also wir haben verschiedene Ideen, die sich auch unterschiedlich auch in den entsprechenden Datenformaten, die ich jetzt dann später durchstreche, widerspiegeln. Wir können die Daten sequenziell schreiben. Ja, einfach jedes Bit, wie es kommt, hinein. Ist vom Schreiben her am effizientesten. Ich muss überhaupt keine Vorverarbeitung machen. Hat natürlich dann für die Suche und Indizierung ganz andere Probleme. Ich kann Hierarchien versuchen aufzubauen. Dafür kommt dann zum Beispiel das HDF rein. Tabellen, sämtliche Datenbanken, die man kennt, also die SQL-Datenbanken, das sind alles Tabellen. Wir können Graphen machen, wir können verschiedene Ordnerstrukturen versuchen zu machen, dass es so ein bisschen in die Hierarchien hineingeht. Wie sieht es aus mit Metadaten, Zusatzinformationen? Wie weise ich irgendwelchen Elementen sowas auch dann zu? Speichere ich das zusammen wieder oder versuche ich das entsprechend auszulagern, weil die Metadaten sich in der Regel ja nicht so häufig ändern. Wenn ich zum Beispiel sage, du bist ein Floating Point mit 32 Bit, dann speichere ich das nicht jedes Mal bei dem Typ mit drin hinein, sondern lege da irgendwie so ein Key ab, mit dem ich entsprechende Lookup machen kann, was wesentlich platzsparender ist. Und eines der, das ist nicht das erste, also nicht das älteste Format, aber schon ein älteres Format, das von 89 wurde das erste Mal vorgestellt, ist das Network Common Data Format. Ja, das ist ein offener Standard und wichtig ist, es ist selbstbeschreibend. Also wir haben keine vordefinierte Form, wie ein Net-CDF aussieht, sondern ich bekomme eine Datei, das ist sogar eine Textdatei, die ich lesen kann, die ich einfach interpretieren kann. Ich kann das auch binär speichern, das ist kein Problem, aber in der Regel sind das Textdateien, die kann man einfach lesen. Sie sind array-orientiert, das heißt eine sequenzielle Speicherung der Information und sie sind dementsprechend dadurch auch indizierbar. Also ich kann zu jedem Datum und zu jedem Eintrag sagen, du bist an Stelle 5 oder an 4. Das wurde im Rahmen der UCAT entwickelt, University Corporation for Atmospheric Research, wird inzwischen von Unidata verwaltet, das ist quasi so eine Spin-off-Firma von den Universitäten, das sind ja mehrere, die da zusammenspielen und die aktuellste Version kam jetzt am 27.02.2015 raus, also das Ding wird immer noch aktiv verwendet und auch aktiv weiterentwickelt. Wie sieht jetzt da die Übersicht aus? Ich habe mir hier das entsprechende NetCDF-Datenmodell mal mitgebracht. Was haben wir? Wir haben hier oben, hier fangen wir mal an, weil da geht's los. Das ist also die Datei, die hat einen Dateinamen und wir haben verschiedene Operationen, die wir darauf durchführen können. Jede Datei hat an ihrer Wurzel eine Top-Level-Gruppe, die Group unten drunter. Die ist unnamed, also hat keinen Namen. Ich kann jetzt zu jeder Gruppe verschiedene Eigenschaften hinzufügen. Ich kann natürlich selber wieder Gruppen anhängen, also die Übergruppe, die Datei hat verschiedene Untergruppen, die ich verwenden kann. Sie hat verschiedene Attribute, da sind Variablen drin, da sind Dimensionen drin, die ich encodieren kann und ich habe verschiedene Datentypen. Datentypen gibt es 12 standardmäßig eingebaute, wie zum Beispiel Bytes und Unsigned Bytes, Floats und Doubles oder auch IN64. Aber ich habe auch nutzerdefinierte Typen, Enums, Opaque Compound oder Variable Lengths. Das heißt, die versuchen auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass ich eigene Datentypen repräsentieren kann, mit denen ich mein was auch immer darstellen kann. Wenn es jetzt mal eben kein Float ist. Modellieren tun wir das dann in unserer Nomenklatur. Ich versuche das jetzt mal, wie ich das auch in der Vorlesung eingeführt habe, zu nennen. Die Dimensionen sind die unabhängigen Variablen. Also das sind die Freiheitsgrade, mit denen ich leben muss. Die Variablen sind die abhängigen Variablen. Wir haben Attribute, wir haben nutzerdefinierte Typen und wir haben eben die Gruppen. Wenn ich das jetzt mal in die Simple XY zusammenfasse, dann könnte das ein entsprechend auch funktionierendes Beispiel sein. Ich habe Dimensionen x, 6 und y, 12. Ja? Und ich habe jetzt eine Variable, die nenne ich Data, die eben mit x, y indizierbar ist. Und die Werte, die in Data liegen, das ist dann wieder in der eigenen Gruppe Data, die hat eben dann die Werte von 0 bis 71. Das ist nur eine Repräsentation, ein Beispiel. Das ist das Trivialbeispiel, was wir auch auf der Homepage haben. Das quasi dann erlaubt, okay, ich weiß, es ist zweidimensional indizierbar. Und zweidimensional indizierbar, ich kann also die entsprechenden Werte über die Indizes hinauslesen und bekomme dann dementsprechend den entsprechenden Wert zurück, den ich auch über diese Funktion definiert habe. Es ist also ein Integer, den ich zurückbekomme, mit 32 Bit standardmäßig. Und ich indiziere ihn eben über die Dimensionen, das heißt, ich bekomme da die Werte zurück, die eben in diesem Datencontainer hier definiert sind. Kann ich beliebig erweitern, kann ich beliebig zusammensetzen, wie auch, ich kann beliebig neue Gruppen hinzufügen, was dann so eine Art Hierarchie bildet, mit denen ich dann auch vielleicht effizienter Suche gestalten kann. Now to something completely different, MongoDB. Schon mal gehört? Ist ja momentan ganz hip. MongoDB ist immer noch hip, hört nicht auf hip zu sein, hat einen ganz tollen Grund. Es ist eine NoSQL-Datenbank. Weiter, ein bisschen spezifischer, wenn es ist eine dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank. Wir haben effizienten Zugriff auf einzelne Elemente, weil wir können die Einträge indizieren. Wir müssen nicht. Wir haben Load Balancing. Das ist auch extrem toll, gerade wenn ich versuche, riesige Datenmengen anzufragen, die ich irgendwo verteilt habe, kann ich dann eben mittels des Aggregation Frameworks, habe ich auch ein Beispiel dabei, Load Balancing betreiben, um effizient quasi meine Server auszulasten und zielgerichtet meine Ergebnisse zu bekommen. Hersteller war mal Tengen, ist inzwischen MongoDB Inc., die haben sich umbenannt, weil sie irgendwie festgestellt haben, dass eigentlich das einzige Produkt, das sie rausgebracht haben, auch das ist, wo sie richtig viel Geld verdienen. Also nennen wir uns doch sinnvollerweise auch so um. Und die aktuelle Version ist 3.2. Die ist gerade so geleased. Frage, NoSQL, was heißt das eigentlich? Weiß das jemand von euch? Also es hieß mal nicht SQL, ne, so um sich mal davon abzugrenzen, von diesen relationalen Datenbanken, das hatte Strozzi in 98 gesagt, aber es ist inzwischen aufgekommen, ich glaube 2009 war das so, not only SQL, das heißt auch MongoDB ist in der Frage, die SQL zu verstehen, die Simple Query Language, um eben Anfragen zu machen, aber was man eigentlich abbilden wollte, warum man auch am Anfang gesagt hat, es ist nicht SQL, es ist keine relationale Datenbank. Das heißt also nicht, dass die Daten, die da drin stehen, einer Relation untergeordnet sind. Ich kann sie nicht zwangsläufig sortieren. Und was man eben möchte, ist Tabellenjoins zu vermeiden. Das heißt, ihr kennt ja die verschiedenen Normalisierungsstufen und die funktionieren ja nur deswegen so gut, weil ich entsprechend einen Tabellenjoin mache, weil die für die Datenbank optimiert sind. Aber wenn ich nur noch Joins mache, dann ist das das, was die Datenbank eigentlich höchst belastet. Aber eigentlich wollte ich nur herausfinden, was ist das eigentlich für ein Kunde, zum Beispiel. Interessant, gerade weil ich eben keine Joins brauche, kann ich horizontal skalieren. Das heißt, was heißt das? Vertikale Skalierung heißt, ich gebe meinem Rechner mehr CPU-Power, indem ich eine neue hinzufüge, ich füge eine GPU rein, mache mehr RAM, mehr Festplatte. Das ist eine vertikale Skalierung, das heißt, der Rechner selbst wird besser, aber weil ich eben keine Tabellen-Joins habe, also unabhängige Daten an dieser Stelle, kann ich einfach mehr Knoten und mehr Rechner hinzufügen, die unabhängig voneinander arbeiten können. Und einer sagt dann, jawohl, das Datum habe ich. Und das ist horizontal skalierend. Best case natürlich, ich habe so viele Rechner, wie ich Einträge habe. Dann ist jeder Rechner in O von 1. weil er muss genau einen Eintrag überprüfen, parallelisieren, Anfrage an alle, Antwort, hey, schneller geht's nicht. Wenn das Netzwerk keine Ressourcen braucht. Es gibt verschiedene Arten von NoSQL-Datenbanken. Hier habe ich mich jetzt einfach mal bequemt, Wikipedia zu zitieren. Es gibt Column-Based NoSQL-Datenbanken, das heißt, wir haben quasi immer einen Spalteneintrag. In diesen Spalte ist indizierbar und da stehen ganz viele Einträge drin. Wir haben Dokumenten, das ist Mongo, habe ich auch gleich Beispiele. Es gibt Key-Value-Stores, das heißt, die sind wirklich nur mit zwei Werten versehen. Es gibt ein Key und die haben einen entsprechenden Wert. Wir können Graphen versuchen zu repräsentieren, auch immer ganz toll. Und Multimodel, die versuchen den ganzen Rest irgendwie zusammen zu mergen und dann eben verschiedene Vorteile haben, indem sie eine abstrakte Repräsentation hinten dran bauen auf Basis einer dieser anderen NoSQL-Datenbanken und die entsprechend ineinander übertragen, um dann eben zum Beispiel Graph-Operationen darauf zu machen, weil ich durch die Graph-Theorie durchaus auch noch andere Vorteile habe, wenn ich Elemente suche. MongoDB wird verwendet von SourceForge, ja, auch nicht gerade klein. Die New York Times ist jetzt auch keine unwichtige Zeitung und der LHC mit seinen Petabytes, die er da einfach an einem Tag, mit den Exabytes, die er jeden Tag da allokieren kann, wenn er will, spricht durchaus auch für die MongoDB, dass das gar nicht so schlecht ist, was sie da produziert haben, wenn die das verwenden. Ist nur jetzt so ein paar, die das entsprechend machen. Und für den LHC habe ich von Kurznetzhoff sogar einen Aufbau gefunden, wie sie das interner verwenden. Das sind die ganzen DAS-Geschichten, die hier rumliegen. Das sind entsprechende Datenbank-Services, die es entsprechend erlauben, irgendwie ein Mapping durchzuführen. Wir haben hier verschiedene Services, die es erlauben, irgendwelche Reduktionen zu machen, irgendwas zu crawlen. Wir haben einen Robot, der automatisch drüber läuft und immer mal Informationen zusammensammelt. Das geht dann alles in eine Analytics hinein. Und ganz am Ende steht dann hier so ein RESTful Interface, das es dann dem Nutzer erlaubt, zu sagen, hey, was habe ich denn eigentlich hier für Informationen, die ich über die Zeit gesammelt habe. Also das ist extrem losgelöst und abstrahiert, um möglichst effizient die Daten aufzubereiten, wenn man mal so eine Kollision im LHC durchgeführt hat. Die Modellierung der MongoDB sieht interner so aus, dass es eben ein Document Store ist. Das heißt, jedes Datum hat intern einen Unique Key, da kommt man gar nicht dran vorbei, das machen die. Und das Underscore-ID ist das in der MongoDB. Und dieser Key kann sogar indiziert werden. Also standardmäßig ist der gar nichts indiziert, das interessiert Mongo überhaupt nicht. Aber man kann das machen, dann bauen sie eine entsprechende Suchstruktur dazu auf und dann kann ich entsprechend effizienter nach den Primary-IDs suchen. Die Organisation kann man unterteilen in Collections, man redet manchmal auch von Tags. Wir haben verschiedene Metadaten, wir können auch Ordnerhierarchien versuchen abzubilden, ist überhaupt kein Problem, kriegen wir alles hin. Basismäßig reden wir von den CRUD-Operationen, Create, Read, Update, Delete. Das ist auch schön, das sind genau die Operationen, die wir auch mit einem RESTful-Service versuchen immer 1:1 abzubilden. Funktioniert auch sehr gut, deswegen wird MongoDB sehr beliebt, auch für Web-Anwendungen inzwischen genommen. Vor allem, weil es ein Document Store ist, das heißt, wir speichern die Daten in einem JSON- oder in XML-Format. Das wird intern in ein BISON umgewandelt, ein Binary Serialized Object. Und das, was es so interessant macht und effizient macht, ist es schemafrei. Die Schemafreiheit heißt, jeder Eintrag kann anders aussehen und die Anwendung sagt mir eigentlich, was willst du von mir? Ja, ich mache Anfragen an die Datenbank, ich hätte gern den Eintrag Nummer 17 und dann kriege ich den als Ergebnis eben den Eintrag Nummer 17 zurück, was auch immer das heißen mag. Das muss die Anwendung rausfinden, das interessiert die Datenbank nicht mehr. In der relationalen Datenbank ist das relativ, also ist das eindeutig, da weiß man ganz genau, was das heißt, weil jeder quasi in ein Schema hineingepresst wird und dann kann ich da entsprechende Suchen und Operationen drauf machen. paar Beispiele wurden eben auch aus dem Vortrag von LaForest 2012 gemacht. Das heißt, wir haben dann eben so Einträge wie Name, scheint wohl überall mal vorzukommen, scheint was Wichtiges zu sein, aber im Großen und Ganzen interessiert es mich nicht. Dann sehen wir hier, hier gibt es ein Alias, hier drüben gibt es ein Alias, da gibt es irgendwas mit einer Pizza. Was auch immer die mit Pizza machen. Ja, hier Ben hat einen Hut zum Beispiel. Ja, das sind alles so Informationen, die entsprechend in einem Dokument drin sein können und die wir in einer Anfrage an die Datenbank auch individuell verwenden können. Das Aggregat oder das Aggregate Framework von MongoDB ist jetzt dafür da, quasi das, was wir mit den Tabellen-Joins gemacht haben bei den SQL-Datenbanken, so ein bisschen auf das NoSQL-Prinzip anzuwenden. Wir wollen Verarbeitungen, logische Operationen auf den Daten machen, mithilfe der Datenbank-Software. Das gibt es seit der Version 2.2 und die der Ablauf ist immer gleich. Wir haben eine Anfrage an eine Collection, da werden irgendwelche Daten gesammelt, die werden irgendwie transformiert und das wird am Ende dann zurückgegeben. Habe ich hier auch ein Beispiel aus dem Manual mal mitgenommen. Wir haben hier oben eine Collection, die heißt Orders. Da sind also Bestellungen drin. Und darauf wollen wir ein Aggregat bilden. Das Aggregat hat verschiedene Eigenschaften, die wir jetzt machen. Wir haben also einmal also verschiedene Stages, die sich zusammensetzen. Aus der Object Notation vielleicht bekannt, das ist also das Array, das wir einfach in Klammern notieren können. Und hinten dran ist einfach ein Objekt, das nennen wir Match. Und danach kommt das Objekt mit Coup, das sind mit Dollar definierte Variablen. Das ist also irgendeine interne Variable, wie man das aus Java so kennt. Und was machen Sie? Wir suchen alle, die Status A beinhalten, matchen. Ja, wir wollen die suchen nach allen, die A haben. Und für alle diejenigen, die da durchkommen durch diesen Filter, möchten wir quasi sagen, hier die ID ist die Customer ID. Also wir transformieren die eigentliche ID, die zurückkommt, zu jemand anderem. Und sagen, total ist gleich die Summe aus dem, was im Amount drin steht. Ja? So, was passiert dann jetzt im Endeffekt? Wir haben jetzt hier das Beispiel, in unseren Orders stehen 4 Einträge drin. Die jagen wir durch den Match und dann sehen wir, hey, die haben alle nur noch den Status A. Die Customer-ID A123 mit Amount 300 und Status D ist nicht dabei. Das macht genau das, was wir wollen. Und jetzt machen wir noch ein Grouping. Das heißt, wir summieren alles zusammen oder fassen die zusammen, die entsprechend eine gleiche ID haben. Jupp, das wäre dann hier die da und die da. Die scheinen entsprechend irgendwie gleich zu sein. Dann summiere ich den Amount und bin auch noch so dreist und sage dann, die Customer-ID wird eben umbenannt in ID und schon haben wir herausgefunden, hey, der Customer A123 hat insgesamt Waren im Wert von 750 Simnoins bestellt oder was auch immer. Wunderbar. Und das Wichtige daran ist, diese Aggregatsanfrage musste ich nicht auf einer kleinseitigen Geschichte implementieren. Der Client kriegt nur dieses Ergebnis zurückgeschickt. Der hat die Anfrage oben formuliert, schickt das an die Datenbank. Die Datenbank macht das intern, optimiert das vielleicht auch. Das ist ja auch das, was wir mit den SQL-Datenbanken immer so schön haben wollen. Der macht dann irgendwelche Tabellen-Joins und gibt uns dann die realen Daten zurück, die wir brauchen. Und wir kriegen nur das Ergebnis zurückgeliefert, was wesentlich effizienter ist. Anstatt zu sagen, jetzt schicken wir erstmal hier diese vier Daten da durch. Ja, das sind wesentlich mehr Daten, als die hier am Ende dann rauskommen. Weitere Methoden, die drin sind, ist MapReduce, da komme ich gleich dazu, das ist das Hadoop. Und es gibt auch noch die Single-Purpose Aggregation Operations, so das, was man kennt. Ich hätte gern zum Beispiel alle distinkten Werte. Ich möchte wissen, wie viele Werte denn einem Ausdruck zum Beispiel zutreffen oder ich möchte sie gruppieren. Und wir haben Sharding. Sharding ist ihre Definition der horizontalen Skalierung. Wir haben eigentlich eine Datenbank mit einem Terabyte eine Collection, die so riesengroß ist. Und was wir machen können, das Sharding gibt uns quasi eine virtuelle Collection, die gar nicht real existiert. Und wir können das auf verschiedene MongoDB-Instanzen verteilen, die dann jeweils nur 256 GB zum Beispiel verbrauchen und können dann die Anfragen von dem Aggregat eben an die geschadete Collection stellen und bekommen dann dementsprechend auch wieder die Anfragen zurück, die eben aus den einzelnen Daten zusammengestellt werden. Ich habe hier nochmal ein paar allgemeine Beispiele, also ein Dokument, das eben verschiedene Felder und Werte hat. Das können beliebig viele sein. Null macht nicht Sinn, also Field Value Plus. Eine Collection ist dementsprechend eine Menge aus mehreren Dokumenten. Und ich kann Anfragen an diese schicken, also an die Collection Users, möchte ich finden, alle mit einem Alter größer 18 und ich möchte sie auch modifizieren, also sortieren nach dem Alter, das ich dann gefunden habe. Dann crawlt er mir die Datenbank, filtert die erstmal und sortiert sie dann. Das ist auch genau in dieser Reihenfolge wird das ausgeführt. Erst find, dann die Sort-Methode. So kriege ich die Ergebnisse zurück. Das Aggregat, was man aber hier beachten sollte, warum das jetzt nicht das Aggregat ist, der Aggregat unterscheidet sich hier nochmal da. Ich kann mit einem Aggregat die Werte der Daten nochmal verändern. Das ist der Unterschied zu, ich suche einfach etwas. Also normale Suchoperationen kann die Datenbank von Haus aus und das Aggregat ist dafür da, ich versuche irgendwas zusammen mit einer erweiterten Logik zusammenzufassen, was eigentlich mehr so eine Anwendung typischer Fall wäre. Ich möchte also zum Beispiel dann wissen, wie viele sind denn über 30 so, und die möchte ich in eine eigene Gruppe zusammen machen und daraus ein Array zum Beispiel noch bilden. Das kann ich mit dem Aggregat machen. Dann haben wir noch hier ein Beispiel für das Insert. Das ist dann einfach nur hier, guck mal da. Da kommt jetzt die Sue hinzu, die ist 26, mag Nachrichten und Sport. Wupp, das Dokument wird entsprechend eingefügt, einfach am Ende der Liste. Das ist nicht unbedingt sortiert. Wenn ich sortiert hätte, also wenn ich gesagt hätte, es ist geindext, hätte ich dann zum Beispiel gesagt, das Alter ist geindext, dann wäre das entsprechend sortiert hineingeführt worden. Aber das habe ich standardmäßig eben nicht. Gut. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, dann findet man relativ schnell MapReduce, habe ich ja schon angesprochen. Wo kommt das her? Das kommt von Hadoop. Hadoop hat den Namen gekriegt von dem entsprechenden Erfinder, Cutting und Caracalla. War die Idee, quasi das Framework irgendwie mal so einen Namen zu geben, klingt relativ lustig. Das hat er nach dem Spielzeug seines Sohnes benannt. Hadoop. Deswegen heißt das so. Und es ist ein Open-Source-Framework und das Elementar oder die zwei elementaren Bestandteile sind ein paralleles Dateisystem. Es ist ein verteiltes paralleles Dateisystem. Und es ist das MapReduce-Paradigma. Wird von Apache zur Verfügung gestellt seit 2011 und die aktuelle Version kam am 6.7. raus letzten Jahres, also ist noch relativ neu. Und wie sieht das jetzt entsprechend aus? Was heißt das überhaupt? Wir haben also diese zwei Schichten. Wir haben den MapReduce-Layer, das sind die Operationen, die ausgeführt werden, das Paradigma, da komme ich gleich drauf. Und wir haben das Dateisystem-Layer, das ist das HDFS, das Hadoop Distributed File System. Klingt immer sehr hochtragend. Und die unterscheiden sich dementsprechend, dass wir einen Knoten haben. Dieser Knoten hat verschiedene Aufgaben. Ja, ich kann an dem Master-Knoten kann ich eben Aufgaben verteilen für meinen MapReduce oder ich kann meine Daten verwalten und kann verschiedene Anfragen an anderen Knoten stellen, die eben meine Daten zusammentragen. Das ist so das, wie sich dieses Prinzip entsprechend aufteilt. Das Distributed File System ist ein Java-Framework, eins von vielen. Es ist verteilt, skalierbar und portierbar. Ich lege also einen entsprechenden Knoten an. Dieser Knoten wird irgendwie verwaltet und wird an irgendein Punkt irgendwo draufgeschrieben. Und genau so soll es auch sein. Niemand will wissen, wo die Daten liegen. Weil in dem Moment, wo ich das weiß, könnte ich ja irgendwas Spezielles mitmachen. Ich will das aber gar nicht wissen. Das soll irgendwo auf einem Dateisystem liegen und da soll irgendwann irgendjemand das System selber entscheiden, was es mit diesen Daten macht. Wir speichern dazu vielleicht noch Metadaten, irgendwelche Operationen. Wir können die auch entsprechend replizieren, also auch duplizieren, ist vollkommen in Ordnung. Hier ist es verteilt in eben zwei Racks. Und wir stellen Anfragen an das Dateisystem. Der eine Client möchte hier irgendwie was machen, der andere Client möchte hier entsprechend was machen. Und das soll unabhängig und verteilt funktionieren. Ich möchte also nicht a priori sagen, hier, du gehst jetzt dahin und du gehst dahin. Die MapReduce Engine ist die Implementierung des MapReduce-Paradigma. Das klingt, das ist ein toller Satz. Und was möchten wir? Wir möchten Datenlokalität ausnutzen. Und das wird in drei Punkten entsprechend zusammengefasst. Es gibt die Abbildung, den Map. Es gibt den Shuffle. Das ist das Zusammenführen der Information. Und dann mache ich darauf einen entsprechenden Reduce. Beispiel. Wir haben eine Funktion Map, die nimmt einen Namen und ein Dokument. Und für jedes Wort W im Dokument sage ich, hier, das ist das Wort W, das gebe ich heraus mit emit und das habe ich einmal. So, weiß ich bis jetzt noch nichts. Aber was ich jetzt quasi dann mit dem Wissen zusammenbauen kann, mit dem Reduce-Algorithmus dazu, ich bekomme ein Wort W, also ein Word, und bekomme einen Iterator Partial Counts. Das ist also eine Liste von, wie oft habe ich dieses Wort gefunden. Und die summiere ich zusammen. Für jedes Wort W, das ich bekomme, also für jedes PC in Partial Counts, kriege ich jetzt quasi die Liste, wie oft ist dieses Wort vorgekommen. Und dann kriege ich als Ergebnis, hey, das Word ist sammal vorgekommen. Klingt sehr abstrakt, funktioniert erstaunlich gut. So, gehen wir nochmal zurück auf die Idee mit dem MapReduce. Warum funktioniert das? Ja, also ich mache die Map-Operation. Kann ich ganz einfach distribuieren. Ich sage hier Masterknoten, ich möchte quasi die folgende Map-Funktion ausführen. Ich schicke das also raus und jeder einzelne Knoten macht genau für jedes Wort, das er in seinen eigenen Dokumenten hat, sagt er, hey, hier habe ich das Wort und ich habe das einmal. Ich wiederhole das beliebig oft. Und dann kommt der elementare Teil, ich brauche den Shuffle, weil ohne den Shuffle macht es keinen Sinn mehr. Ja, dieser Shuffle hört quasi auf den Emit und sagt dann, das Wort kenne ich, das verteile ich jetzt quasi so auf meine ganzen Knoten. Du berechnest das für diese Wörter, du kriegst alle für diese Wörter, du kriegst alle für diese Wörter. Und das wird entsprechend verteilt. Und was passiert dann? Jawohl, das geht dann quasi in den Reduce-Algorithmus rein. Da jeder Knoten für sich durch das Shuffle quasi sichergestellt hat, dieser Knoten hat alle Ergebnisse für dieses Wort, kriegt er alle, hat also ein Iterator, über die er drüber iterieren kann, wie oft habe ich das gefunden und kann das dann dementsprechend einfach aufsummieren. Wie oft habe ich denn das gefunden? Das ist dann jedes Mal einmal oder vielleicht auch dreimal, wenn ich da irgendwie einen schlaueren Algorithmus gemacht habe, als renn einfach durch und mach das, kann ich ja auch machen. Dann summiere ich das auf und am Ende sage ich, hey, ich habe Wort Hallo 40 Mal gefunden. Das kann man noch ein bisschen mehr auseinandernehmen. Dann sagen wir, es gibt einen Input-Reader, es gibt eine Map-Funktion, es gibt eine Partitionsfunktion, die mir sagt, wie teile ich die entsprechend auf. Es gibt eine Vergleichsfunktion, die ist auch ganz wichtig, damit ich sagen kann, du bist gleich, ne? Sonst macht das ja keinen Sinn. Dann gibt es die Reduce-Funktion und den Output-Schreiber. Wir können Map parallel ausführen. Ganz trivial, weil jeder kann für sich die Daten lesen, jeder Knoten kann das unabhängig voneinander. Und was bekommen wir? Wir bekommen eine Liste von Key Values. Ganz easy. Dann brauchen wir die Partitionierung und den Compare, damit wir nämlich die Sortierung der Listen in Gruppen erreichen können. Das heißt, für jeden Key, den wir finden, erzeugen wir eine Gruppe. Und da legen wir quasi alle Values ab, die wir finden. Das können wir nicht parallelisieren. Wir können das lokal vorsortieren und können das dann auf dem Masterknoten zusammenführen. Kein Problem. funktioniert wunderbar. Aber an dieser Stelle ist es nicht parallelisierbar. Aber was ich dann wieder machen kann, ist, wenn ich alle Gruppen identifiziert habe, kann ich die wieder distribuieren und kann das entsprechend parallel ausführen. Und bekomme am Ende quasi wieder vereinzelt die Ergebnisse zurück, die sammle ich gerade nur noch ein und dann habe ich eine Liste mit Werten. Das kann man nochmal ein bisschen verbessern durch ein 5-Schritt-Verfahren, Prepare, Map, Map, Shuffle to Reduce, Reduce und Produce Output. Das sind so verschiedene Methodiken, indem man dann eben versucht, die Parallelisierung zu optimieren. Ich möchte möglichst viel verteilt berechnen. Ich kann eben, also da, wo man viel Arbeit reinsteckt, ist eben Map und Reduce sind die zwei Operationen, die ich dem Endnutzer zur Verfügung stelle. Und die Softwareentwickler, die Hadoop-Entwickler zum größten Teil, versuchen durch Prepare Map eben schon Vorahnungen zu machen, kann ich vielleicht Daten umschiften. Ja? Ich kopiere einfach jetzt diese Menge von Daten irgendwo anders hin. Oder ich habe eben auch ein Scheduling hinten dran, weiß, okay, der Knoten ist schon vollkommen ausgelastet. Dann brauche ich vielleicht eben nicht darauf warten, dass der das da die Hauptlast macht, sondern ich tue das eben woanders hin. Das ist Prepare Map. Und im dritten Schritt versuchen sie eben die Anzahl der Gruppen zu minimieren. Was auch nicht unbedingt ein sehr einfaches Problem ist. Und auch Produce Output, indem ich dann quasi wieder den Masterknoten habe, der die Anfragen an die einzelnen Knoten schickt und sagt, ich hätte gerne jetzt mal Ergebnisse. Also das sind die drei Punkte, 1, 3 und 5, an denen die Softwareentwickler von Hadoop arbeiten. Und 2 und 4 sind die Handwerkszeuge, die sich hier rausgeben, damit Leute effizient damit arbeiten können. Ist was Großes. Es gibt dann auch den riesen Kritikpunkt an diesem Paradigma, wo die Leute sagen, ja, das ist ja schon uralt, was machst du da eigentlich damit? Was soll daran so innovativ sein? Das Innovative daran ist, das hat vorher halt einfach keiner gemacht und sie haben sich jetzt einfach mal getraut, das umzusetzen und siehe da, es schlägt ein wie eine Bombe. Ja, hätte auch keiner erwartet. Hadoop hängt interessanterweise aber nicht nur an ihrem eigenen Filesystem, sondern die können das auch noch anders. Die können mit Amazon S3 oder dem Windows Azure Storage Blocks arbeiten. Sie können auch mit einem normalen, simplen FTP-Server arbeiten. Das interessiert die einfach gar nicht. Also die haben sich da auch schon so ein bisschen weggelöst von dem Java-implementierten Framework, das sie gemacht haben, weil sie festgestellt haben, die Leute haben irgendwie Angst davor, ein Filesystem zu benutzen, das auf Java basiert. Wenn man sich irgendwie vorstellen kann, das könnte man vielleicht doch ein bisschen effizienter gestalten. Wer verwendet Hadoop? Da steht Facebook, da steht Twitter, da steht LinkedIn. Das sind also diejenigen, die sowieso schon riesige Datenmengen versuchen zu produzieren. Ja, und die auch irgendwo sinnvoll da versuchen, Daten zu crawlen und Informationen zu generieren. Beispiel Twitter. Ich schreibe eine Nachricht. Ich würde gerne allen meinen Followern mitteilen, dass dieser Typ gerade eine Nachricht geschrieben hat. Bei 500 macht es noch Sinn, bei 20.000 wird es schon kritisch, bei 5 Millionen möchte ich das eigentlich nicht mehr an einen einzelnen Knoten brechen. Das heißt, ich verteile die Nachricht, muss erst mal rausfinden, wer folgt mir denn eigentlich, ja, die erste Map-Aufgabe, die ich habe, und ich reduziere es dann darauf, hallo, hier ist die Nachricht, verschick die gerade. Map, Reduce, fertig. Easy going. Vor allem, weil ich halt eben die Informationen nicht mehr auf einem einzelnen Knoten habe, sondern ich muss sie entsprechend verteilen. Die kommerziellen Anwendungen gehen dann entsprechend so weit, wir machen dann so Clickstream-Analysen oder Log-Analysen, Marketing ganz allgemein. Da fällt dann auch wieder so ein bisschen Amazon, wobei die eben nicht auf Hadoop sind, die haben ja ihre eigene mit S3 und Konsorten. Machine Learning and Data Mining, Bildverarbeitung macht man inzwischen auch schon damit, ist auch irgendwie ganz toll. Parsen von Nachrichten, Text, Webcrawling und auch Archivierung fällt da entsprechend drunter, weil ich da eben einfach parallel Informationen verarbeiten kann. Gut. War schon eine sehr anwendungsbezogenes Datenformat. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter weg, wieder zurück, so in die Richtung NetCDF. NetCDF ist übrigens in der Lage, HDF, was ich jetzt euch vorstelle, zu verwenden als Datenbasisformat. Das Hierarchical Data Format besteht im Prinzip aus zwei Basisobjekten. Es gibt einmal Datensets, also da stehen wirklich Daten drin, und es gibt Gruppen. Das ist ähnlich zum Dateisystem. Also ich habe sowas wie Ordner und innerhalb der Ordner liegen jetzt dann vielleicht wieder andere Ordner oder irgendwelche Dateien, die wirklich Informationen beinhalten. Ähnlich wie NetCDF, deswegen sind die auch inzwischen kompatibel. Ich kann benutzerdefinierte Attribute verwenden. Ist also eigentlich relativ egal, was ich da reinschreibe, solange ich das irgendwie formalisiert beschreiben kann. Die sind, weil ich ja eben auch Ordnerstrukturen habe, also klar getrennte logische Blöcke, sind sie ideal für Zeitwellen. Ich kann also Netzwerke, Meteorologie, das war so die Hauptanwendung, oder für Börsen kann ich das sehr gut verwenden, weil zu diesem Zeitpunkt habe ich, also für den Tag A, habe ich eben diese Daten und die sind logisch strukturiert, ich brauche nicht lange suchen, die liegen einfach zusammen. Hersteller ist National Center for Supercomputing Applications. Da gibt es da herausgehend gibt es die HDF-Group. Das war so die entsprechende Einführung. Das kam schon 87 auf, also ist noch ein bisschen älter als in der CDF. Hieß damals aber noch AEHOO, All Encompassing Hierarchical Object Oriented Format. Namen sind echt toll manchmal. Auf jeden Fall, aktuell sind wir bei der Version 5.1.8.15 und was sie jetzt noch reingebracht haben, ist dann auch so, das geht so ein bisschen in das Aggregat von MongoDB. Also sie wollen eben auch effizient mit Bits und Bytes in den Datenformat suchen und möchten das möglichst abstrahiert haben. Es geht alles so in diese Richtung. Man hat schon diese Tendenz, wir wollen weg von, ich schicke dir alle Daten, weil man merkt, das Network-Traffic ist einfach das größte Problem. Es ist nicht mehr die Verarbeitungskapazität, sondern einfach das Netzwerk ist der Flaschenhals. Wir versuchen das zu umgehen, indem wir viele Operationen einfach auslagern und damit dann mit dem Ergebnis leben. Ein Beispiel aus Wikipedia habe ich hier nochmal mitgebracht. Das heißt, wir haben eine entsprechende Gruppe, nennen wir sie Sequenz. Da drin sind verschiedene Informationen, nennen wir das mal eine Gitterstruktur, das ist auch eine Gruppe. Da drin ist sowas wie eine Dimension, kann ich reinmachen. Und da sind dann verschiedene Datensets, Datafields drin, die ich entsprechend zusammenführen kann, Merged Fields, die ich dann entsprechend da reinbringe. Und dann kriege ich dann eben so meine Daten, die ich wirklich habe, sind dann eben hier Rainfall für die entsprechenden Länder. Und dann gibt es dann irgendwie ein Monthly Total, kann ich auch nochmal vorneweg berechnen, das ist auch ganz nett. Und das sind dann alles so einzelne Datenblöcke, die darin existieren und die kann ich einzeln anfragen. Mit denen kann ich entsprechend arbeiten. Warum ist das beliebt? Weil es gibt ungefähr gefühlte 100 Interfaces, mit denen ich einfach sagen kann, hier, das ist das File-Format, ich habe eine API, ich verwende sie, sie funktioniert. Von C über CLI, über Fortran, über D, Erlang, Lua, MATLAB, R, alles drin. Geht alles. Und da stecken die Entwickler auch sehr, sehr viel Energie rein, weil an dem Datenformat, an dem Basis, ändern sie nicht viel. Funktioniert halt einfach. Wir wollen ja sowieso nur Daten speichern. Das war ja mal unsere Ursprungsidee. Wir versuchen das jetzt so ein bisschen jetzt mit Funktionalität zu befüllen, aber auch nur so als Extension, sage ich mal. Wir wollen eigentlich nicht in die Basis rein, sondern wir wollen einfach nur Plugins zur Verfügung stellen, die wir da dran machen und dann kann jeder mit dem Ding arbeiten. Ich gebe dir eine Datei, du weißt, es ist HDF5, dann nimmst du dein Go-Interface und programmierst los und kannst es laden und es funktioniert. Das ist das, was wir wollen. Und das funktioniert auch. Deswegen ist das auch extrem weit verbreitet. Wie bauen die das auf? Die machen einen B-Baum. Für jeden, der weiß, wie ein Dateisystem auf der Festplatte funktioniert, der wird sagen, B-Baum ja, macht ja auch Sinn, der Rest macht irgendwie wenig Sinn. So werden das entsprechende Dateisystem organisiert. Das heißt, wir haben eine Indizierung der Objekte, wir können einen schnellen Lookup machen, also relativ schnell, weil die Bäume ja auch nicht so tief sind. Die Gruppen beinhalten Metadaten, die können Datensets beinhalten und das, was es auch so attraktiv macht, ich gebe einfach einen Pfad an im Unix-Style und dann kriege ich die entsprechenden Daten aus dieser Gruppe oder gerade auch das entsprechende Datenset. Das ist einfach wie ein Filesystem. Ich kann direkt mitarbeiten, ich muss nicht irgendwie umdenken, aber es ist einfach nur ein Riesenblob, der auch nicht unbedingt ein zusammenhängender Blob sein muss. Es kann auch verteilt sein, das interessiert das Ding gar nicht. Ein Dataset ist ein multidimensionales Array und es kann auch noch Metadaten beinhalten. Wichtig, es ist unbeschränkt in der Größe. Da haben sie früher extrem gegen gekämpft. Inzwischen mit 64-Bit-Betriebssystemen ist das gar nicht mehr so schlimm, wie man sich das vorstellt. Aber wenn die Filegröße früher noch bei 4 GB war und man wollte irgendwie einen Terabyte speichern, war das extrem viel Arbeit. Aber das haben sie auch schon hingekriegt, weil sie das entsprechend intern einfach umrechnen und dann auf die entsprechenden Blobs verweisen und sagen, hier, da liegt eben meine Binary-Data, damit lebe ich irgendwo. Und Erweiterbarkeit, Portierbarkeit ist gegeben durch standardisierte Typen, ist Portierbarkeit gegeben, Erweiterbarkeit durch eigene Typen. Die Typdefinition kann ich auch in dem HDF-Format direkt selbst ablegen, wenn ich das will. Und ich kann auch Filter definieren, die es mir erlauben, eine Suche direkt in dem Dateisystem, in dem virtuellen Dateisystem durchzuführen. Wie sieht so ein File aus? Als Textformat ungefähr so. Ich habe also den HDF5-Identifikations, dann gebe ich da noch irgendwie quasi einen Namen dazu. Es gibt die Gruppe Slash, das ist der Root-Ordner, ähnlich zum NetCDF mit einem namenlosen Gruppe. Und da drin gibt es eben verschiedene Datasets. Dann sage ich, okay, das ist ein H5-Type, Standard, I32, Big Endian. Also ein Integer mit Big Endian, das ist, da haben sie auch drin, maschinenspezifische Codierung, weil jeden, der schon mal versucht hat, von Unix irgendwelche Dateien einfach zu lesen in dem Windows-System und der andersherum, der hat viel Spaß gehabt, weil Big Endian und Little Endian sich einfach die entsprechenden Bits drehen und auf einmal lesen wir alles rückwärts. Zumindest in Windows. Dann haben wir einen Dataspace, der ist einfach, 4646, und hier drin habe ich dann entsprechend diese Einteilung. Tab. Habe ich jetzt auch so schön formatiert, dass man das lesen kann. Und dann sehen wir, dass da entsprechend 24 Einträge drin sind. Das heißt, ich könnte in diesem Dataset eine Anfrage machen an /dset und würde dann entsprechend die Informationen über das Datatype herauslesen können, den Dataspace, den es braucht, oder auch die Daten selbst. Ein Beispiel, was man auch findet, ist dann entsprechend der Hyperslab. Das ist quasi ein n-dimensionales, rechteckiges Subset mit Rang n innerhalb eines Datums. Das ist so der klassische, also der Hyperslab ist der klassische Filter, den man anwendet, um Daten zu extrahieren. Das heißt, ich wähle, wie man sich das auch so wirklich vorstellt, auf einem 2D-Fenster, ich ziehe einfach ein Rechteck und das ist genau dieser Hyperslab, der das definiert. Hyperslab deswegen, weil hier ist es der zweidimensionale Fall, es kann ein beliebig dimensionaler Fall sein. Ja, und dann nennen wir das dann einfach Hyperslab, dann sind wir alle zufrieden. Hier kann ich entsprechend die Abbildungen definieren. Und was auch ganz lustig ist, dass ich eine regelmäßige Aufzählung von Sequenzen, das ist das, was wir hier im zweiten Bild haben, hier in diesem, dass ich die auch transformieren kann, dass da eine lineare Sequenz herausfällt. Ich bekomme also, kann aus einer beliebigen Menge, die ich habe, kann ich transformieren, wie ich es gerne hätte. Ich kann einen zweidimensionalen Punkt in einen dreidimensionalen Raum machen. Ich kann entsprechende Subsets wählen oder ich kann eben auch einzelne Blöcke, die quasi in diesem Raum vielleicht regelmäßig verteilt sind, linearisieren oder auch vice versa, ich kann sie auch umkehren. Also ich kann das alles machen mit einem Filter, was halt extrem stark ist. So, das Letzte, was ich euch heute vorstellen möchte, ist das F5. F5 deswegen, weil es auf dem HDF5 basiert. F, weil wir von einem Fiberbundle reden. Das kommt von Butler und Pentley von 89, ein Faserbündel. Wir haben hier, ich definiere das gleich, jetzt wird es auch ein bisschen mathematischer, ist explizit für Scientific Computing gedacht. Die Ursprungsanwendung war für astronomische Physik, Daten zu speichern, die in unterschiedlichen Formaten vorliegen und die wollen wir entsprechend mit Kontextinformationen versehen und möchten so viele Informationen a priori herausziehen, dass wir möglichst wenige Daten speichern müssen. Das ist die Idee. Jetzt kommt die Frage, was ist überhaupt ein Faserbündel? Jetzt müssen wir erstmal eine Faser definieren. Eine Faser ist eine Funktion f, die von x nach y geht. Wow, cool. Die Urbilder nennen wir y, die sind Teil von y. So. Das ist das, was wir im Endeffekt jetzt suchen. Es ist also die Menge aller Elemente x aus groß x mit f von x ist y. Das ist das, was wir suchen. Das ist eine Phase. Das ist eine inverse Funktion zu den Daten, die wir haben. Kann ich das quasi in das Ursystem zurückprojizieren? Wenn ich das jetzt mal beispielsweise sehe, dann könnten das alles Phasen der Funktion x² plus y² sein. Das ist einfach eine Menge von Daten, die quasi rückprojizierbar sind. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Jetzt gehen wir etwas in die Topologie hinein. Haben wir also topologische Räume E und B gegeben und eine stetige Abbildung F, die von E nach B überführt, kann ich genau dann ein Faserbündel, also wir wissen ja jetzt, was Fasern sind, die Inversen, ein Faserbündel ist es genau dann, wenn ich eben diese Bedingungen hier erfüllen kann. Es existiert also ein B aus B, sodass, also für alle B aus B existiert ein Urbild B, derart, dass f hoch minus 1 von UB ist ungefähr ein Homomorphismus von UB Kreuz F. Wow, krasses Zeug. Es geht also um Topologie. Und jetzt mal das kurz zusammengefasst. Wir haben quasi die Topologie des Torus. Den kann ich mal definieren. Da gibt es eine eindeutige Abbildung, die mir alle Daten auf dem Torus abbildet. Und diese komischen Tentakel, die aus diesem Torus da oben rauskommen, das sind Faserbündel. Und Faserbündel derart, das sind Daten, die ich unabhängig von der Topologie abbilden kann. Also ich speichere diese Informationen auf einer abstrakten Topologie und ich kann die Topologie entsprechend dann anzeigen. Topologie ist quasi eine Eigenschaft, die ich da hiermit hinzufüge. Ich gebe euch jetzt mal ein praktisches Beispiel, sehr vereinfacht, das war jetzt die mathematische Definition davon. Für einen Vektorraum, das ist jetzt das, was wir mal annehmen, das haben wir typischerweise auch, die Basis und die Phase sind Punktdatensätze. Ich habe also einfach nur irgendwelche Punkte. Ich weiß eigentlich gar nichts über diese Punkte, aber ich gebe euch einfach mal Punkte. Jetzt gebe ich euch eine Zusatzinformation, die nämlich Topologie T mit X und Tau und das ist die Nachbarschaft. Und auf einmal wisst ihr etwas über diese Punkte mehr, was ihr vorher nicht gewusst habt. Aber das ist unabhängig von den Punkten, die ich euch vorher gebe. Ihr habt eine Topologie bekommen. Jetzt gebe ich euch noch Koordinaten und Ableitbarkeit, ja, die nächste Schicht. Also zu der Nachbarschaft gebe ich euch noch Ableitbarkeit und Koordinaten. Dann könnt ihr diese auch in eine entsprechende Relation setzen. Ihr habt eine Mannigfaltigkeit bekommen. Und wenn ich dann noch eine lineare Algebra-Operation dazu nehme, weil wir haben ja einen Vektorraum, wir können auch lineare Algebra machen, können also Punkte addieren und so ein Zeug, ja, dann haben wir ein Bundle. Und das nennen wir Bundle. Und damit arbeiten wir. Und wir haben in F5 eine eindeutige Zuweisung vom Base Space und vom Fiber Space. Und das Bundle besteht aus einer mehrstufigen Hierarchie. Slice, Grid, Topology, Representation, Field, Fragment und Compound Elements, die entsprechend es erlauben, auf diesem Bundle, das ist also das die Mannigfaltigkeit mit kartesischen Koordinaten zum Beispiel, haben wir den Base Space, das sind unsere Punkte, die liegen da drin, die liegen in diesem Basisraum, der definiert wird durch das ganze Zeug da oben drüber. Und wir können dann noch weitergehen, können da quasi unabhängig davon in einem Fiberspace, also in einem Faserbündel, können wir entsprechende Werte machen und können dann zum Beispiel einfach darauf Tensoren repräsentieren. Dafür gibt es eine eigene Algebra. Der Basespace ist ein sogenannter CW-Komplex, ist eine closure-finite weak topology, n-dimensional mit k-dimensionalen Skeletons. Beispiel, was man erkennt, ist ein Polyeder. Will ich jetzt nicht allzu tief reingehen, weil das wird extrem mathematisch, sag ich mal. Gelinde gesagt. Der Fiberspace hat die ganz tolle Eigenschaft, und das ist das, was es so interessant macht, die Dimension ist unabhängig vom Basisspace. Also ich habe Zusatzinformationen, die nicht an der Dimension von dem Base Space angeheftet sind. Ich kann irgendwas ganz, ganz anderes definieren, aber durch den Bundle kann ich die quasi alle wieder in ein Urbild zusammenführen und kann sagen, hey, die gehören so und so zusammen. Typischerweise ist der Firebase Space nicht diskret, gerade auch wenn wir dann von Tensoren und Konsorten reden. Die sind abhängig von irgendwelchen Eigenschaften, da können Skalardaten, Vektor-, Covektordaten oder Tensoren drinstehen. Und das, was man kennt, ist eben ein Tangentialbundle, da rede ich auch immer von. Das heißt, wir haben Vektorraum mit einer Mannigfaltigkeit als Base Space mit der Dimension n und die Tangentialvektoren haben eine andere Dimension, die sind nämlich Dimension 2n. Ansonsten wären es keine Tangentialvektoren, weil ich brauche ja immer 2, ne? Die ja entsprechend ein dreidimensionales Koordinatensystem aufspannen. Gut. Also wir haben den Fiberspace, wir haben den Basespace und da hatten wir ja noch mehr Elemente drin. Ich hatte ja gesagt, HDF5, auf dem basiert es ja, ist ja gut geeignet für Börsen- oder zeitbasierte Daten. Sie haben das hier einfach Slice genannt, das ist dann ein Zeitabschnitt und darauf können wir in einem Slice ein Grid definieren. Das ist eine Teilmenge der Daten eines Bundles. Kann alles sein, kann auch quasi nur ein Punkt sein, ist beliebig. Beispiel ist dann eben, das Grid ist ein Mesh einer triangulierten Oberfläche. Ich habe Punkte irgendwo definiert und dann kann ich da quasi für den Slice ein Grid definieren auf Basis der ganzen Topologieinformation, das mir dann sagt, hey, du bist das Mesh. Ich betrachte einfach die Basispunkte und gebe noch Zusatzinformationen, Konnektivität mit rein und schon kann ich ein Mesh bauen. Hat aber nichts mit der Basisdaten zu tun. Wenn ich die Basisdaten ändere, natürlich gehören die Daten zusammen, aber ich brauche die nicht zusammen kodieren. Das macht man üblicherweise auch, wenn man irgendwie versucht, Daten zu repräsentieren, nur das ist die mathematische Definition davon. Die Topologie, das ist dieses Skeleton, also das Skelett, was hinten dran steht, das ist die Topologie. Wir reden dann von den verschiedenen Dimensionen, von 0 bis n. 0 ist Vertices, 1 sind Kanten, 2 sind Flächen, wenn ich das jetzt quasi als Vertices versuche zu repräsentieren. Also ich lege dann eben ein 2-Skeleton drüber und schon kann ich Flächen beschreiben. Sehr cool. Dann, was Sie noch eingeführt haben, ist eine Repräsentation. Das ist eine Mischung aus der Darstellungsform mit dem Skeleton und dem Base Space. Das wird quasi, das gehört zusammen. Das ist quasi wie so ein preselected Fall. Und dann habe ich das Field. Und das Field sind die eigentlichen Daten. Also aus dem Grid, über dem Skeleton, über die Repräsentation bekomme ich dann das Field, das mir irgendwelche Daten jetzt liefert. Also das ist jetzt ein Datum. Und weil ich eben weiß, es kommt aus dem Grid, es ist ein X-Skeleton, es hat eine folgende Repräsentation, Reihe von dreidimensionalen Punkten zum Beispiel, dann kann ich auch entsprechend Aussagen darüber machen, was diese Daten bedeuten. Ich muss das ja alles wissen, weil sonst kann ich ja, könnten das ja irgendwelche Daten sein. Und so wird das hier in diesem Fall entsprechend extrahiert. Das sagt jetzt nichts über das Datenformat aus, ob das jetzt Floats sind oder was auch immer, aber weil ich eben weiß, es ist ein 2-Skeleton oder es ist ein 0-Skeleton, das sind Vertices, ich repräsentiere sie als Vektor 3 oder als Vektor x, ja, die liegen eben in diesem Grid, kann ich Zusatzinformationen extrahieren, die ich losgelöst davon gespeichert habe. Ein Beispiel kann ich hier dazu nämlich jetzt noch schnell geben. Nehmen wir an, wir haben eine ISO-Fläche. Ja? Die ISO-Fläche, wir haben pro Zeitschritt einen Slice, das gibt uns einen Grid zurück. Ist okay. Wir haben Koordinaten, die speichern wir in einem Field. Soweit so gut. Wir kennen dazu die Topologie und dazu brauchen wir kartesische Koordinaten. Genau mal. Dann speichern wir in einem Field Adjazenzen. Das ist auch eine Topologieinformation, das ist nämlich Nachbarschaft. Ja, und dann speichern wir noch in einem Field Normalen, die eben abhängig von diesen Koordinaten hier oben sind. Und dann bekommen wir quasi eine Sequenz von Grid-Objekten mit 2 Skeletons, also die Anzahl von Skeletons sind 2. Das ist jetzt schwer, deswegen ist da kein Bindestrich drin. Wir haben einmal ein Vertex-Skeleton, also da sind Vertices drin, also eine nulldimensionale Skeleton an dieser Stelle, da sind Vertices und Normalen drin. Und wir haben Flächen, die abhängig von dem Null-Skeleton sind, die eben Adjazenzen dazu speichern. Jetzt könnte ich auch einfach hergehen und kann sagen, ich repräsentiere das nicht mehr in kartesischen Koordinaten, sondern in Polarkoordinaten. Dann tausche ich eben die abstrakte Repräsentation oben drüber aus und schon ist das alles transformiert. Fertig. Das ist das Interessante am F5, was es auch versucht, etwas universeller zu repräsentieren. Das heißt, ich habe die Repräsentation der Daten, ich weiß, es sind kartesische Koordinaten, in einem Vektorraum mit einer Mannigfaltigkeit, die eben so auf folgende Art und Weise ihre Nachbarschaft zum Beispiel oder ihre Topologie bestimmen. Und dann kann ich die auch einfach transformieren, indem ich die Rohdaten, also die Transformationsvorschrift verändere, aber nicht die Daten selbst. Da wird am Ende einfach nur eine Projektionsmatrix, mit der ich leben kann. Wenn ich das jetzt auf die Vertices beziehe. So, was hatten wir heute? Wir hatten es heute von NetCDF. Ich habe euch den MongoDB vorgestellt. Ich habe mal gesagt, was ist Hadoop? Wir hatten es von HDF5 und jetzt final noch ein bisschen Mathe mit F5. Und was war denn die Anforderung? Wir wollten eine allgemeine Repräsentation für Scientific Data, für wissenschaftliche Informationen oder auch für ganz allgemeine Daten. Was wir haben wollen, wir wollen Austauschbarkeit. Ich habe mal Daten gemessen, ich habe Daten gesammelt, ja. Ich bin jetzt Riesenverkäufer von irgendwas, ja, ich habe die Daten gesammelt und ich möchte gerne, dass mir jemand anderes das analysiert, weil ich nicht die Kapazitäten habe, das zu tun. Ich muss es austauschen können. Was ich dann zusätzlich noch haben will, ich will es nicht nur in der Lage sein, quasi diese Dateien durch die Gegend zu FedExen, ich möchte sie auch verarbeiten können. Weil ich möchte eigentlich nicht FedExen, sondern ich möchte einfach nur sagen, hier, das ist mein Datenformat. Ja, das ist ein Datenformat, das jeder versteht. Oder ich kann dir eine einfache Repräsentation davon geben, wie du das zu verstehen hast. Und damit kannst du jetzt arbeiten. Wie zum Beispiel mit einem MapReduce-Algorithmus oder indem ich einfach eine abstrakte Repräsentation hineinmache. NetCDF und F5 basieren beide, also können beide, also das eine kann, das andere basiert de facto drauf, auf HDF5 aufbauen. Das heißt, wir haben eine Hierarchiestruktur. Und wir haben auch beliebige Datengrößen, ähnlich wie bei Mongo und anderen. Die Grenzen von HDF5 sind ganz eindeutig dann, wenn ich keine lineare Zusammenhang zwischen diesen Daten mehr habe. Also wenn ich nicht einfach hergehen kann und sage, ich möchte Daten aus diesem einen Slice mit den Daten aus einem anderen Slice zusammenbringen, wird das auf einmal sehr übel. Dann funktioniert das nicht mehr ganz so leicht, wie man sich das vorstellt. Das sind dann so die Probleme, die Mongo und Hadoop zum Beispiel nicht haben, ja, die dann eben beliebigen Dateninhalt erlauben, schnellen Zugriff, Verteilung, Datenbanksysteme, HDFS, die die ganzen abstrakten Repräsentationen machen, aber eben auf Kosten der Repräsentation. Ich weiß bei Hadoop und Mongo nicht zwangsläufig, welche Daten ich habe und wie diese Daten repräsentiert sind. Das muss die Anwendung an diesem Fall wissen. Das heißt, wir haben ja zwei unterschiedliche Richtungen, die sich entwickeln oder entwickelt haben, die so jetzt ein bisschen koexistent sind. Was wäre denn die ideale Wahl? Wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich reich und könnte mich zur Ruhe setzen, bevor ich eigentlich richtig lange gearbeitet habe, hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Was ich aber sagen muss, ist, dass dieser Faserbündelansatz extrem interessant ist. Ja, ich versuche eben Zusatzinformationen unabhängig vom Koordinatensystem, von einem beliebigen Koordinatensystem zu speichern. Ich möchte einfach nur noch repräsentieren, das sind Tensorinformationen zu einem dreidimensionalen Modell. Aber ich will eigentlich nicht sagen, in welchem Koordinatensystem ist das gespeichert, sondern ich ziehe es eben auf die Topologie, die oben drauf liegt. Das heißt, ich kann ganz einfach hingehen und kann sagen, ich kann ein Bezugssystem herstellen. Das ist gerade auch bei der Astrophysik ist das relativ interessant, weil die halt nicht alles in den dreidimensionalen Raum versuchen darzustellen, sondern in irgendwelchen Hilfsräumen, um irgendwelche Zusatzinformationen abzubilden, ist es dann immer ganz schön, wenn ich einfach sagen kann, ah, das ist, kommt aus dem Koordinatensystem, das muss ich so transformieren, das kommt aus dem Koordinatensystem, das transformiere ich so, weil in anderen Koordinatensystemen oder Dimensionen kann ich Sachverhalte wesentlich einfacher berechnen bzw. visualisieren. Und das ist ja auch final das Ziel, was wir ja irgendwo wollen. Wir wollen ja das, was wir da produziert haben, auch wieder darstellen. Natürlich wünschen wir uns alle immer Interaktivität, ne? Das ist ja so das Nonplusultra. Ja? Ich klicke drauf, habe sofort mein Ergebnis. Das ist so ein bisschen, wo MapReduce reinschießt und sagt, okay, ich verteile eben die Last eben auf beliebig viele Knoten, ich bin horizontal skalierbar und sagt dann einfach nur noch, okay, jetzt kriegst du nur noch deine Ergebnisse zurück oder auch das Mongo Aggregate, das in die ähnliche Richtung geht. Was sie aber alle irgendwo gemeinsam haben, ist Wiederverwendung. Das hat man bei dem LHC-Beispiel für die MongoDB gesehen und das kommt auch bei dem HDF5 so ein bisschen wieder mit rein, bei dem F5. Ich berechne einmal die Topologie obendrauf, speichere sie ab und kann sie einfach auslesen, ohne dass ich diese Information nochmal berechnen muss. Weil wenn ich irgendwas cachen kann oder vorberechnen kann, dann versuche ich das sofort zu machen und zu speichern, damit sich jemand anderes nicht nochmal 3 Stunden warten muss, bis ich die Ergebnisse dazu habe. Wichtige Kernpunkte, die damit reinfallen, sind globale und lokale Methoden, die ich verwenden kann. Global, also universell, unabhängig von dem Datenformat, ist, wie sieht es aus mit IO-Effizienz? Ja, wie kann ich eben die Datenlast ideal verteilen? Wie kann ich einen Caching-Algorithmus definieren? Wie kann ich überhaupt sagen, dass ein Ergebnis nicht mehr gültig ist, wenn ich ein Caching mache, was eine sehr schwierige Frage ist? Ich kann ja nicht einfach pauschal sagen, nur weil du jetzt 3 Tage alt bist, bist du nicht mehr aktuell. Das kommt ja drauf an, was für ein Datum liegt da hinten dran, wie kann ich das identifizieren. Und bei lokalen Methoden, wenn ich das jetzt eben auf das Map-Reduce-Paradigma zum Beispiel anwende, wie kann ich eine Map-Funktion Abstraktionsfähigkeit verleihen? Ja? Wenn ich jetzt quasi ein globales Problem habe, wie kann ich daraus eine Insel bauen, die ich verteilen kann? Ich möchte möglichst nicht globales Wissen benötigen. Also es ist immer extrem schwierig zu sagen, du hast so und so viel Daten und ich möchte irgendwas statistische Analyse darauf machen, ist immer extrem schwierig. Ja, ich berechne das mal erstmal lokal und dann kriege ich ein globales Ergebnis raus. Das funktioniert meistens nicht. Ganz lustiges Beispiel, was da ganz einfach, ich sag mal, lokal funktioniert, was ich parallel berechnen kann, ist ein Durchschnitt. Den kann ich einfach berechnen. Ja? Ich summiere einfach alle auf, ja, merke mir, wie viel ich aufsummiert habe, das kann ich parallelisieren und am Ende teile ich noch einmal durch und bin fertig. Mach das mal mit Median. Das funktioniert nicht. Median kann ich schon nicht parallel berechnen. Das wäre dann also schon mal nicht mehr gültig. Jo. Und das sind dann so Probleme, mit denen man sich dann auch in den Visualisierungen wieder beschäftigt, weil so statistische Informationen, die hätte ich ja schon gerne. Wie viele Kunden haben eingekauft und wie viel Prozent dieser Kunden haben denn dieses Produkt dann genommen? Ja? Und ist das jetzt nur ein Durchschnitt? Ist das ein Median? Wie groß ist die Abweichung? Die ganzen statistischen Informationen muss ich vorberechnen und entsprechend irgendwie zusammenfassen und in der Visualisierung effizient zur Verfügung stellen, damit ich da auch eine sinnvolle Visualisierung am Ende wieder rausbauen kann. Das heißt, die ganzen Datensysteme, die wir hier haben, liefern quasi den Grundstock, dass ich das eben sinnvoll produzieren, verarbeiten kann. Ja, ich kann eine allgemeine Datenbasis formulieren, mit der jeder Mensch auf dieser Welt einfach weiß, okay, ich lese jetzt deine Daten aus und kann damit irgendwas tun. Aber wie? Da reden wir nicht.